Wölferadio, der VfL-Podcast mit Dennis Lindner.
Willkommen zurück im Wölferadio. Tja, Erfolgsnachrichten gibt's gerade nicht zu vermelden. Der VfL verliert völlig verdient 1:3 bei Mainz 05 und ja, Aufbruchsstimmung ist ein bisschen kaputt gegangen, weil es halt auch einfach die schlechteste Leistung war, die der VfL unter Daniel Bauer bisher, glaube ich, gezeigt hat. Und ja, das sage ich, obwohl da ein 1:8 gegen Bayern München dazwischen liegt. Ich spreche mit Samuel von den Zeugen Graphits ein bisschen über das Spiel vom letzten Wochenende, schaue voraus auf das Spiel gegen Köln und zum Abschluss kriegt ihr noch den Start in das Interview hinter der Rückennummer mit Martina Tufekovic, der Ersatzkeeperin aktuell von unseren Frauen.
Wölferadio. Rückblick.
Ja, und ich sitze hier jetzt mit Samuel von nicht Graphites Erben, weil das sagen nur Idioten, sondern Zeugen Graphites. Das war ich, der das übrigens falsch gesagt hat. Wir haben uns kurz auf der OFC-Versammlung kennengelernt und da habe ich gleich mal gesagt, so ein frischer Fanclub mit so frischen Leuten lade ich gleich mal ein. Hallo Samuel.
Hallo Dennis und vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass du da bist. Ja, ich dachte, wir hören uns erstmal an, wo kommt ihr denn her? Warum habt ihr euch, also warum habt ihr erstmal so einen wahnsinnig guten Namen? Das muss ich mal sagen. Und wie seid ihr drauf gekommen?
Also das basiert tatsächlich auf das Thema, dass wir, also mein Kumpel Moritz und ich mal auf die Idee gekommen sind, warum fahren wir nicht einfach mal ein bisschen auswärts? Das machen wir einfach viel zu selten. Das ist eigentlich immer cool gewesen, wenn wir es gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, ja, gut, können wir gerne mal machen. Und da sind wir die ersten Male auswärts gefahren. Das war tatsächlich gar nicht so lange her, ist es. Da waren wir beim Champions-League-Finale der Frauen in Eindhoven und sind dann mit unserem Kumpel Marcel, mit dem Passat seiner Eltern, mit ganz vielen Problemen in der Motorsteuerung, wo du ganz viele Probleme hattest und das Ding angefangen hat, ein bisschen zu schaukeln zwischendurch und zu vibrieren, sind wir nach Eindhoven gefahren und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach mal mehrere Leute auch mal vielleicht damit infizieren, einfach mal öfter auswärts zu fahren, weil es ist einfach eine super Sache.
Das finde ich tatsächlich auch, also ich bin gar nicht so oft auswärts unterwegs, aber ich habe jedes Mal auch einen Riesenspaß, wenn, was das angeht. Und ihr habt jetzt, deswegen seid ihr auch so auffällig gewesen, ihr wart dann jetzt sozusagen der jüngste Fanclub. Wann wurdet ihr jetzt offiziell gegründet?
Also gegründet haben wir uns schon 2024 tatsächlich, inoffiziell, aber offiziell sind wir jetzt seit Januar 2026 in OFC, das VfL Wolfsburg.
Ja, sehr schön. Kontaktiert die gerne über Instagram, falls euch das interessiert. Sucht ihr noch neue Leute oder seid ihr so eine geschlossene Gruppe und sagt, nö, wir machen das erstmal so unter uns?
Also jetzt aktuell sind wir tatsächlich noch eine geschlossene Gruppe. Der Grund ist, dass wir eine sehr harmonische Gruppe sind und dadurch, dass wir alle noch gar keine Erfahrung damit haben, was in dem Sinne es beinhaltet, einen UFC zu haben und auch alles weiterzuführen, möchten wir es so haben, dass wir eine, wie soll ich sagen, eine Gruppe sind, die sich eben kennt, damit auch die Harmonie da ist und wir eben auch viele Lockerheiten haben, wie zum Beispiel, dass wir jetzt nicht unbedingt einen Beitrag nehmen müssen, weil wir uns sehr gut untereinander kennen. Deswegen haben wir gesagt, neue Mitglieder ja, allerdings nur Mitglieder oder Personen, die wir persönlich kennen und auch dann nur nach Abstimmung aller Mitglieder. Deshalb ist es aktuell zwar ein bisschen schwieriger, aber wer weiß, vielleicht zukünftig könnte es so sein, dass wir andere Mitglieder auch aufnehmen.
Ja, es lohnt sich also, sich bei dir einzuschleimen. Schön, dass du da bist. Nein, so war das gar nicht gemeint. Nein, dann bleiben wir mal bei positiven Auswärtsfahrten, auch wenn es vielleicht nicht so wahnsinnig ergebnispositiv war. Aber erzähl doch erstmal so, was rund um Mainz passiert ist. Gab es da irgendeine interessante Geschichte? Ich war noch nicht im Mewa-Park, ich glaube, so heißt das, ne?
Mewa-Arena ist es, glaube ich, tatsächlich. Und ja gut, also wir sind ziemlich früh morgens, so gegen 7.30 Uhr hier aus Wolfsburg mit dem ICE nach Mainz gefahren, sind in Frankfurt umgestiegen. Eigentlich alles gut, recht pünktlich war die Bahn für die Verhältnisse der Deutschen Bahn tatsächlich. Kam dann irgendwann in Mainz an, hatten uns dann auch ein Hotel genommen, weil wir abends beim aktuellen Sportstudio waren. Da wollten wir unbedingt mal hin, vor allem ich wollte gerne mal hin, weil ich da in dem Sinne auch so ein bisschen meine Kindheit kenne. Ich habe früher ganz viel auch immer die Wiederholungen geguckt, auch vom VfL, vor allem vom VfL, das hat mich immer am meisten gefreut. Und deshalb haben wir uns da, wie gesagt, ein Hotel genommen und ja, sind dann ziemlich zeitlich auch aus dem Hotel losgegangen, sind dann mit einem Sonderbus zum Stadion gefahren und haben uns dann das, ja, nicht so tolle Spiel angeguckt des VfLs.
Ja, da müssen wir jetzt leider ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Es fing ja alles ganz hervorragend an. Ich muss zugeben, ich sollte es eigentlich kommentieren, habe dann aber mit Volker getauscht, weil ich an dem Tag sowieso ein bisschen viel zu tun hatte. Deswegen habe ich das nur im Ticker gesehen und habe gesehen, Mensch, wir führen so früh. Hattest du dann sofort, war dir klar, dass Ding Gewinn war? Weil es ist ja klar, wenn wir früh in Führung gehen, was soll denn schief gehen?
Also klar war mir es nicht. Ich habe es natürlich gehofft und ja, wenn man natürlich so gut startet, ne, hat man natürlich die Hoffnung, man sagt, ja, das sieht schon mal gut aus, ne? Ein schneller Angriff und man macht dann schon in der 5. Minute ein Tor, ne? Eigentlich ist das ja ein gutes Indiz, aber eigentlich muss ich sagen, nach der 5. Minute, nachdem wir das Tor gemacht haben, haben wir eigentlich nichts mehr gemacht, waren eigentlich ziemlich passiv, fand ich persönlich. Man sah ein bisschen ideenlos oder ziemlich ideenlos, um ehrlich zu sein, aus. Und ja, das nimmt einen als Fan ja schon ziemlich mit, ne? Man gibt alles in der Kurve, man ist eigentlich komplett nur am Supporten, am Singen. Ich war ja tagelang noch heiß, habe ich dir ja gesagt, deswegen wusste man nicht, ob es heute noch was wird damit. Und ja, und dann passiert eben das 1-1, das 2-1 und das 3-1. Und ja, dann denkt man sich, wie kann das so jetzt weitergehen? Nicht, dass wir uns nächstes Jahr weiter unten irgendwie sehen, wenn die Leistungen so weitergehen.
Ja, aber ich weiß nicht, also mir fällt es unglaublich schwer, eine Erklärung zu finden, weil also klar, Maxi Arnold hat gefehlt, aber das kann ja nicht alles sein, das sind alles, ich hasse diesen Satz eigentlich, aber das sind halt alles Profis, die machen das alle hauptberuflich, da muss ja irgendjemand mal die Führung übernehmen. Ich meine, wir haben mit Christian Eriksen jemanden auf dem Platz, der wirklich einen Weltruf hat, der, hast du eine Idee, warum der die Mannschaft nicht greifen kann oder die nicht führen kann im Moment?
Also ich habe wirklich keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, woran es liegen kann, ich denke mir dann immer so, am Trainer kann es ja nicht liegen. Wir haben jetzt schon so oft den Trainer wechseln müssen. Wir haben neue Spieler dazu bekommen. Und ja, also ich hoffe es wirklich nicht, dass es irgendwie nur ein Mentalthema ist, also vom Kopf aus, dass da irgendwas nicht stimmt. Es ist schwierig. Also ja, wie du sagst, der Eriksen, super viel Erfahrung. Der Arnold hat gefehlt. Ja, woran liegt's? Schwieriges Thema. Also ich bin da wirklich ideenlos. Ich kann es mir echt nicht erklären.
Ja, Gespräche wie diese führe ich relativ viele im Moment, weil keiner weiß so richtig, woran es liegt. Zumal es ja auch mit dem neuen Trainer so gut losging, ne? Ich erinnere so an dieses Gladbach-Spiel, auch das Spiel gegen Freiburg. Da haben wir zwar verloren, aber ich zumindest bin relativ zufrieden aus dem Stadion gegangen, weil ich dachte, ey, wenn wir verlieren, aber 3-4, dann gegen Freiburg, das halt echt eine clevere Mannschaft ist, dann fühlt sich das besser an, als 1-1 gegen Heidenheim zu Hause zu spielen und solche Sachen, so blöd es klingt. Und ja, jetzt ist die Entwicklung schon wieder sehr, sehr rückläufig. Das St. Pauli-Spiel war schon ja sehr, sehr glücklich, muss man sagen, dass wir das gewonnen haben. Heidenheim, dann ist man ewig diesem Rückstand nachgelaufen und dann jetzt dieses Spiel. Was macht denn Hoffnung?
Naja, schwierig zu sagen. Also ich sehe ja da so ein bisschen das Muster immer so, man kriegt einen neuen Trainer, hat dann 2-3 gute Spiele, dann bricht die Leistung ein, dann ist es immer nur eine Halbzeit, die gut ist, die eine andere ist schlecht und jetzt waren es gute 5 Minuten, der Rest war eben ja zum Vergessen einfach nur. Ja, eigentlich nicht viel, was soll ich sagen? Also ich hoffe es einfach, dass sich das wirklich ändert, dass man vielleicht, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Also du merkst selbst, ich bin noch ziemlich sprachlos von diesem Spiel, weil ich mir wirklich gesagt habe, es war einfach so passiv und nichts. Und eigentlich bei so einer tiefstehenden Mannschaft muss man ja eigentlich auch über außen kommen mit mehreren Flanken. Und ich glaube, wir sind in der Bundesliga auf Platz 17 mit den Flanken. Also eines der Mannschaften mit den wenigsten Flanken. Und eigentlich musst du so eine Mannschaft eben genauso bearbeiten, über außen und dann mit Überzahl in der Mitte. Und ja, ich weiß es nicht, leider nicht. Zum Glück bin ich kein Trainer.
Ja, da bin ich auch manchmal sehr, sehr froh und solche Spiele sind es dann auch. Ich habe mal gerade nochmal geguckt, weil ich mir nicht ganz sicher war, aber jemand wie, nicht, dass er jetzt von Beginn an gespielt hat und ich penne, nein, das ist richtig, Kevin Paredes zum Beispiel war gar nicht im Kader, Lindström kam dann erst in der 75. und Lovro Meier auch, also Leute, die dann offensiv ein bisschen was theoretisch bringen könnten, haben sie jetzt heute auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde halt gerne, es gab in der Winterpause, glaube ich, gab es ein Gespräch, ein Interview, ein längeres mit Max Arnold, da hat er ausdrücklich Kevin Paredes als wichtigen Baustein der Mannschaft genannt, der fehlt, weil das jemand ist, der dahin geht, wo es wehtut, der die Tiefenläufe versucht, der versucht über außen was zu machen, auch ins 1-gegen-1 geht, genauso wie Wimmer auch, dass das so Leute sind, die fehlen. Siehst du das ähnlich? Also siehst du da auch eine Lücke im Kader, obwohl wir ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, mit offensiven Mittelfeldspielern können wir uns ja totwerfen.
Ja, deshalb, also ich glaube tatsächlich, dass wir da qualitativ eigentlich keine Einbüßen hatten. Ja, der Spielstil von Paredes gefällt mir auch sehr und fand ich auch sehr schade, dass er sich eben verletzt hatte und eben auch so lange gefehlt hat. Aber ich glaube persönlich, ja, das ist kein Qualitätsthema bei uns. Das ist, nee, wir haben viel zu gute Spieler, wir haben viel zu viel Qualität im Team und wir sehen es ja selbst, die Spieler, die irgendwie dann auf einmal weg sind, performen auf einmal und ja, also was soll man jetzt glauben?
Ja, das ist genau mein Problem, dass ich da, argumentativ tue ich mich schwer. Aber wir haben ja jetzt, also wir nehmen jetzt gerade am 27. auf, das heißt, wir stehen vor dem Spiel gegen in Köln, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, aber die Transferphase ist ja noch ein bisschen. Was würdest du dir wünschen, was kommt und was, naja, was geht, möchte ich gar nicht besprechen, es sei denn, du hast irgendwie so eine generelle Sache, aber hast du irgendwelche Wünsche, die kommen sollen?
Also, da wir ja ziemlich anfällig hinten sind, ne, glaube ich persönlich, dass es vielleicht Sinn ergeben würde, vielleicht noch den ein oder anderen Innenverteidiger vielleicht zu holen. Ob es dann wirklich dann nur so wieder so eine kurze Sache ist, dass man dann irgendwie 2-3 Spiele stabiler hinten ist, weiß ich nicht. Aber hinsichtlich des Transfermarkts würde ich mir das genau wünschen.
Ja, die Gerüchte gehen ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass man in der Innenverteidigung noch was machen will, was in meinen Augen übrigens auch eine Sache ist. Wir haben zwar von den Zahlen her genug Innenverteidiger, aber also erstmal hat ja noch kein Trainer irgendwie eine konstante Innenverteidigung gefunden und wenn, dann hält die maximal 2 Spiele, bevor wieder irgendjemand Fehler macht, wo man sich denkt, das müsst ihr euch ausdenken, das kann doch von sich aus nicht passieren. Von daher hoffe ich, dass das passiert und auf der anderen Seite hoffe ich tatsächlich, und zwar unabhängig von Namen, dass der Kader noch ein bisschen verkleinert wird. Ich glaube, der ist zu groß, ich glaube, da macht sich sehr schnell Frust breit und dann, das könnte auch einer der Gründe sein, warum nach dem Trainerwechsel alle plötzlich besser sind, also so blöd es klingt, aber ich glaube, man kann sich dann besser anbieten, zeigt dann und möchte dann so mit erhobenem Kopf rauskommen und zeigen, mit dem neuen Trainer klappt es und dann läuft das besser. Mal gucken. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich genauso. Ich habe aber nicht so ganz verstanden, woran es jetzt lag, weil ich bin der Meinung, das Thema Kaderverkleinerung war in der eher kurz gelegenen Vergangenheit schon mal ein Thema, aber irgendwie entweder ist man das nicht mehr angegangen oder es basiert vielleicht irgendwie auf einem Trainerwechsel, dass man dann sich umentschieden hat. Weiß ich nicht. Deswegen, ja, sehe ich genauso. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man es vielleicht mal macht.
Ja, ich glaube, wir gehören zu den wenigen Vereinen, die ihren Kader größer verkleinern können. Also das ist mathematisch eine Herausforderung, aber irgendwie ist es immer wieder so. So, man geht in so Transferfenster und dann heißt es, ja, wir wollen den Kader konzentrieren und uns auf die wichtigen Spieler konzentrieren und ein paar Unzufriedene abgeben. Und am Ende sind die Unzufriedenen da und es kommen noch Leute dazu. Von daher, mal schauen, was jetzt passiert. Sind noch 3 Tage, wie gesagt, es gibt Gerüchte über Innenverteidiger. Es gibt aber auch überall Gerüchte, weil ich glaube, der VfL ist auch immer ein guter Gerüchtgeber für die ganzen Spieleragenten, weil die können dann sagen, guck mal hier, dieser reiche Verein aus Wolfsburg möchte da unbedingt ran. Und das Schöne ist, wenn man dann auf so Seiten wie Transfermarkt geht, dann wird das überall für bare Münze genommen. Und laut denen haben wir ja alle Spieler immer gekauft. Bist du da auch so begeistert dran?
Ja, also ich habe vorhin noch gelesen, dass es jetzt wieder hieß, ja, Köyter Kura von Ajax Amsterdam, glaube ich, dass er jetzt auch im Gespräch steht und sein Kollege dann auch. Also irgendwie gefühlt, angeblich wollen wir dann die ganze Innenverteidigung von Ajax jetzt auf einmal haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob es wirklich stimmt oder ob das wieder nur ja, so eine Eintagsfliege ist, dass da überhaupt nichts dran ist. Deswegen, ja, wir werden sehen, was passiert. Ich bin mal gespannt, allzu lange bleibt der Transfermarkt ja nicht mehr offen. Deswegen sollten sich die Zuständigen ein bisschen sputen vielleicht.
Ja, da bin ich auch dafür. Ja, die Koitakura-Geschichte habe ich vorhin auch gelesen. Also, so wie ich es verstanden habe, ist, also, das sind alles Gerüchte, so auf Plätti-Goal-Niveau. Also, das heißt, ihr habt so eine gute 50-50-Chance, dass es überhaupt nicht passiert ist oder vielleicht mal passiert ist. Und angeblich hat der VfL bei Itakura angefragt und Alex hat gesagt, nee, den geben wir euch nicht, aber was haltet ihr von seinem teureren Nebenmann, was, glaube ich, noch nie passiert ist. Also, darum, ich finde es fantastisch. Ich liebe die Transferphase noch viel mehr, wenn es bei uns gut läuft. Von daher, ja, und dann noch die abschließende Frage, Wochenende in Köln, seid ihr da? Mit wie vielen Leuten kommt ihr? Weißt du das schon?
Also definitiv, wir sind in Köln definitiv da. Ja, es ist für uns alle ziemlich schwierig, an einem Freitagabend nach Köln zu fahren. Wir werden uns Urlaub nehmen, beziehungsweise nehmen uns einen halben Tag frei dafür. Aber auch nur, weil es bei uns natürlich geht. Ne? Ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, arbeitstechnisch kann es nicht klappen. Auch wenn wir jetzt in einer sehr, sehr reichen Stadt sind, kann ich auch verstehen, dass es vielleicht auch einfach mal vielleicht das Geld ein Thema ist, dass man sagt, ja gut, den VfL in der aktuellen Situation für so viel Geld ausgeben, so weit fahren und dann auch noch irgendwie frei nehmen oder man kann sich nicht frei nehmen, kann ich absolut verstehen. Deswegen, aber wir haben ja das Privileg zum Glück, dass das geht. Wir fahren zu fünft nach Köln, treffen dann auch in Köln tatsächlich einer unserer Follower, den Mike aus Saarbrücken, der großer VfL Wolfsburg-Fan ist und gar keinen Bezug zu Wolfsburg hat tatsächlich. Er fährt, und da muss ich wirklich meinen Hut vorziehen, alleine nach Köln aus Saarbrücken am Freitagabend fährt er da hoch, um sich einen, ja, aktuell nicht in seiner besten Zeit befindenden VfL sich anzugucken. Und ja, wir haben ihm gesagt, komm, Mike, du kommst mit uns mit, weil er auch sich sehr gefreut hat, weil wir uns in Mainz jetzt zum ersten Mal live gesehen haben. Wir haben viel miteinander geschrieben. Er hat auch gesagt, ah, cooler Name für euren Fanclub, ne, mega. Und das nächste Bier geht auf mich. Hat auch geklappt, war super. Deswegen auch nochmal viele Grüße an Mike. Wir sehen uns am Freitag. Und ja, wir freuen uns alle sehr drauf, auch wenn, ja, wie gesagt, die Leistung von Mainz nicht so prickelnd war.
Ja, ja, ich werde auch da sein, ich kommentiere das Spiel sogar, also ich habe mir sagen lassen, ich sitze sehr dicht an der Trainerbank, vielleicht kann ich da nochmal dem Trainer was zurufen, also wenn du irgendwelche Aufträge hast, schreib mich kurz an, ich kümmere mich drum, aber ja, dann hoffen wir das Beste, dass die Kölnfahrt besser läuft als die Mainzfahrt. Ich bin auswärts, wenn ich live vor Ort kommentiert habe, noch ungeschlagen, möchte ich dazu sagen, von daher haben wir praktisch, ja, hat Köln keine Chance, sagen wir es, wie es ist. Und dann hoffe ich, dass das auch so ist. Und bedanke mich bei dir. Schön, dass du da warst. Und das war bestimmt nicht das letzte Mal.
Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut.
Prima. Dann gute Reise am Freitag.
Wölfe Radio. Wölfe aktuell.
Und damit schauen wir mal voraus aufs Wochenende. 20. Spieltag, der VfL ist 12. 4 Punkte vor Mainz auf dem Relegationsplatz. Die Mannschaften dazwischen haben aber, also Augsburg, Hamburg und Bremen, haben aber maximal einen Punkt weniger als der VfL. Es ist also sehr, sehr eng. Der VfL immer noch die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Nur die Eintracht aus Frankfurt hat mehr Gegentore, also ein Gegentor mehr, aber immerhin. Und ja, wir schauen mal voraus auf das Spiel gegen den 1. FC Köln am Freitag 20.30 Uhr, Flutlichtspiel in Köln. Der VfL tritt an beim Tabellenzehnten, der ist 5 Punkte vor dem VfL und da ist die Stimmung ganz komisch. Mein Köln-Experte vor dem Spiel kurz abgesagt oder vor dieser Aufnahme hier, deswegen muss ich das kurz einfach selber machen, er hat mir ein paar Hinweise geschickt. In Köln selbst gibt es gerade so ein paar Unruhen rund um Lukas Kwasniok, der den Fans zu wenig auf Said Elmaler setzt, der absolute Shootingstar der Bundesliga, kann man ja fast sagen, der bei Köln nach wie vor mehr oder weniger Einwechselspieler ist, immer wieder seine Chancen kriegt, der Trainer findet, er sollte ihn langsam aufbauen, die Fans finden, das ist zu langsam, das ist so ein bisschen das Problem, das die gerade haben. Dabei ist ja eigentlich die Position für einen Aufsteiger gar nicht so schlecht, finde ich persönlich. 10., 5 Punkte vor dem VfL und damit 9 Punkte vor dem Abstiegsplatz. Das ist eigentlich schon eine gute Sache. Trotzdem grummelt es im Geißbockheim. Das ist eine Sache, die auffällig ist. Wie gesagt, Elmaler ist ein ganz wichtiger Spieler. Ein anderer ist uns wohl bekannt, Jakub Kaminski, der bei uns ja nicht so richtig zum Zuge gekommen ist, ist in Köln wichtiger Stammspieler, hat jetzt letzte Woche im defensiven Mittelfeld gespielt. Das hätte man ihm bei uns auch nicht zugetraut. Ist aber sonst eigentlich eher der Mann auf links außen. Wird da vermutlich auch wieder hin zurückkehren. Und in der Mitte im Sturm haben sie mit Ragnar Ake einen absoluten Sturmklotz, der, glaube ich, besser ist, als es seine Zahlen hergeben. Die letzten Spiele allerdings sind jetzt keine so richtig gute Tendenz. Klar, hat man gegen Mainz gewonnen, was wir auch gerne hätten, aber gegen Freiburg hat man verdient verloren. Freiburg hat sogar noch einen Elfmeter verschossen. Das lief nicht so gut. Am Transfermarkt ist der 1. FC Köln bisher einmal richtig aktiv geworden. Jamai Simpson-Pusey für die Innenverteidigung. Eine Leihe von Manchester City. Der junge Mann, der eigentlich an Celtic Glasgow ausgeliehen wurde, wurde weiterverliehen ans Geisbockheim. Ein anderer, der da jetzt noch namentlich vorkommt, ist unglücklich in Leeds. Das ist Sepp Bornau. Den kennen wir ja gut. Den haben wir damals aus Köln geholt. Der von Wolfsburg aus ist er jetzt nach Leeds gewechselt. War da vor Weihnachten plötzlich gefragt, weswegen man dachte, okay, das wird jetzt was, aber das war nur, weil viele Leute ausgefallen sind. Und in Köln sucht man noch einen Innenverteidiger, vielleicht findet man da zusammen, aber das ist eher eine Sache auf Strecke, das wird uns noch nicht richtig betreffen. Beim VfL selbst kehrt natürlich, und Gott sei Dank, Maximilian Arnold zurück in die Startaufstellung. Daneben ist eigentlich alles offen. Ich habe mir gerade die Pressekonferenz vom Trainer angeguckt. Es sind alle eigentlich wieder zurück. Jensen Seelt fällt aus. Die Langzeitverletzte natürlich auch. Also Clayton, Benze Dardai, Jörki Mele, Rogerio und Jonas Wind fallen natürlich aus. Paredes und Koulirakis dagegen sind zurück und sind Spieler, die es vielleicht in die Startelf schaffen. In den Trainingssessions hat man jetzt viel rumprobiert. Yannick Gerhardt durfte mal wieder als Linksverteidiger spielen, was halt auch so ein Running Gag ist bei ihm. Das ist im Notfall wird er immer irgendwo hingeschoben, macht das dann aber alles mindestens solide. Anstoß ist, wie gesagt, am Freitag um 20.30 Uhr live aus Köln. Wenn ihr nicht da sein könnt, Malte und ich sind vor Ort und übertragen live. Martin Petersen ist Schiedsrichter, der kommt aus Stuttgart und der hat zuletzt ein Spiel gepfiffen. Und zwar das vom VfL in Hamburg, also ein letztes Spiel von uns. Und das haben Malte und ich kommentiert und da haben wir 1-0 gewonnen. Und ich glaube, das ist ein Hinweis. Damals war es auch sehr, sehr voll in Hamburg, hätte noch voller sein können, aber das lassen wir mal außen vor, da gab es ja andere Gründe. Jetzt in Köln sind 1400 Wölfe angekündigt, das ist eine ganz ordentliche Zahl, muss ich sagen, das gefällt mir gut. Historisch, wenn man mal zurückguckt, bleibt natürlich das 3-3 im Hinspiel so ein bisschen in Erinnerung, dieser traumhafte Freistoß von Max Arnold zum 3-2 in der Nachspielzeit, wo alle dachten, okay, es passt alles zusammen und dann haben sie dafür gesorgt, dass es nicht zusammenpasst. Der Trainer hat heute auch nochmal gesagt, dass das immer noch so ein bisschen in den Köpfen der Mannschaft rumspukt, umso wichtiger wäre es, das Spiel hier zu entscheiden. Insgesamt gab es die Partie 37 Mal in der Bundesliga und 3-mal im Pokal. Der VfL ist die bessere Mannschaft, was das angeht. 18 Mal gewonnen, 12 unentschieden. 10 Mal hat der SDFC Köln gewonnen. Der letzte VfL-Sieg war am 26.08. ein 1-2 in Köln durch Jonas Wind. Die letzte Niederlage fand in der Saison 22-23 statt, ein 2-4. Was mich daran so ein bisschen erschrocken hat. Also erst sind die beiden Tore von Lukas Metscher gefallen. Das ist nicht negativ, aber das erste ist ganz, ganz früh gefallen, in der zweiten Minute. Und trotzdem hatte man keine Chance. Das hat man irgendwann schon mal gehört. Und dann beim so durch die Geschichte blättern bin ich auch beim 11.04.1995 gelandet. Unser erster Sieg gegen den ersten FC Köln in einem Pflichtspiel im Pokal-Halbfinale gegen die Kölner durch ein Tor von Sigi Reich für den VfL. Auf der anderen Seite haben dann so kleine Namen wie Bruno Labbadia und Toni Polster gespielt. Dazu waren noch die anderen ehemaligen Wölfe, Greiner, Weiser und Thiam im Kader der Kölner oder haben auch gespielt. Also das war eine ordentliche Truppe, die der VfL da ausgeschaltet hat, auf dem Weg zum tollen zweiten Platz im Pokal, sehen wir es so. Ja, man muss gucken, was ist. Es ist super schwer vorherzusagen, wie der VfL spielen wird, weil das letzte Spiel, da hat sich exakt niemand aufgedrängt, also außer Kamil Grabara. Ich glaube, der wird recht sicher im Tor stehen. Alle anderen, ja, können sich zeigen, müssen sich zeigen, müssen sich beweisen. Ich bin mir relativ sicher, dass der Trainer sich ein oder zwei Dinge ausdenken wird, die nicht auf Anhieb zu erfahren sind. Einfach um ein Zeichen zu setzen auch, da muss man gucken. Es wird schwer, es ist ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Kommt alle, hört am Wölferadio zu, seid im Stadion, macht was immer ihr könnt, aber supportet den VfL. Es ist mal wieder leider relativ nötig, dass das passiert, damit die Trendwende zurückkehrt. Wir waren ja eigentlich auf einem guten Weg, finde ich persönlich. Aber die letzten Wochen waren jetzt nicht so geil und deswegen wäre es umso schöner, wenn wir es jetzt wieder drehen können.
Wölferadio. Faninfos.
Und dann schauen wir nochmal kurz auf die Dinge, die rund um den VfL gerade so wichtig sind. Unsere Frauen haben ihren Saisonstart aufgrund des schlechten Wetters in Jena ein bisschen verschoben. Statt des Auswärtsspiels dort ist der Nachholtermin der 18.03. um 18 Uhr ist. Also sprich, da ist der Termin schon gesetzt. Deswegen Rückrundenauftakt für die Frauen. Überraschenderweise gegen den ersten FC Köln. Am Montag 18 Uhr im AOK-Stadion. Flutlichtspiel kommt dahin, das wird schön. Tickets gibt's da noch. Von daher seht zu. Weitere Tickets, die gerade in den Verkauf gegangen sind, die beiden Burgs, nämlich Augs und Hamburg zusammen, werden verkauft als Bundle-Tickets für die Spiele in Wolfsburg. Also sprich, wer zum HSV kommen will, wo es definitiv voll wird, der kann sich auch noch gleich eins für Augsburg mitholen und so zweimal das Stadion voll machen. Das ist super. Ab dem 1.3. startet der Vorverkauf für die Auswärtsspiele in Stuttgart. Und es gibt noch einen kleinen Hinweis. Auf der Instagram-Seite hat der VfL jetzt eine Übersicht gepostet, wann welche Spiele wie in den Verkauf gehen, bis einschließlich zum Spiel gegen Hamburg. Also da kann man auf deren Instagram-Seite gucken, da gibt es eine Übersicht, das ist sehr, sehr gut. Darüber hinaus gab es am 21.01., das war am Mittwoch, das OFC-Treffen. War eine sehr schöne Runde. Michael Meeske war da, es wurden neue Fanclubs vorgestellt. Es gab eine offene Diskussion über alles, was da so ist, Hinweise, was so geplant ist in nächster Zeit. Es gab einen Hinweis auf die Aktion Vergissmeinnicht. Wenn ihr da interessiert seid, guckt euch das mal an. Das ist sehr schön. Da geht es um das Thema Demenz. Und was ich daraus auf jeden Fall mitnehmen wollte aus der ganzen Runde ist, dass die Supporters beim Tonnenfeuer wieder Geld gesammelt haben und diese Summe dann noch aufgerundet haben. Es kam insgesamt eine Summe von 3.400 Euro raus, die jetzt aufgeteilt werden an die Krzysztof-Nowak-Stiftung und die Tiertafel in Gifhorn, was ich total super finde. Vielen Dank. Das Tonnenfeuer kann ich euch schon mal empfehlen. Ich war dies Jahr leider ein bisschen spät dran, aber ich war kurz da. Es lohnt sich, kommt dahin. Und ganz zum Abschluss kann ich noch zwei Legenden gratulieren vom VfL, die aber noch aktiv sind. Oder nee, einer gerade nicht mehr. Svenja Huth hatte Geburtstag und Vierinja ist jetzt 40 geworden. Unsere Legende. Ich habe nochmal Gänsehaut gekriegt, als der VfL über die Instagram-Kanäle das Tor gegen diesen Verein aus der Vorstadt hier gemacht hat, in der Relegation. Diese wunderschönen Bilder, kurz bevor dann die Fans des Gegners versucht haben, unsere zu lynchen. Aber dazwischen war es kurz sehr, sehr schön und in Summe auch. Die Bilder von Yannick Gerhardt wird nie ein VfL-Fan vergessen und das Tor wahrscheinlich auch nicht. Und ja, damit bedanke ich mich schon bei euch. Das war eine etwas kurze Sendung, die dazu auch noch spät dran war. Wenn ich schon nicht pünktlich bin, dann bin ich wenigstens nur schnell auch wieder weg. Ihr könnt jetzt noch, wie gesagt, den Anfang des Interviews mit Martina Tufekovic und Volker Rechin hören, hinter der Rückennummer, schon die 18. Folge, und morgen auf dem Weg nach Köln könnt ihr dann das ganze Interview hören. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende, 3 Punkte aus Köln und ja, es bleibt dabei, immer nur der VfL.
Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Ausgabe Nummer 18 mittlerweile aus dem Januar 2026. Und mir gegenüber sitzt eine Spielerin, auf die ich mich ganz besonders freue, denn sie hat eine ganz eigene Geschichte, denn sie zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie viele Stationen bei verschiedenen Vereinen in ihrem Leben vereint hat, sondern dass sie eine sehr treue Seele, nämlich ihrem allerersten Verein, über eine sehr, sehr lange Zeit sehr treu geblieben ist. Und jetzt seit letztem Sommer, seit Juli 2025, ist sie in Diensten des VfL Wolfsburg, und deswegen begrüße ich ganz herzlich unsere zweite Torhüterin der Frauenmannschaft, die Nummer 21, Martina Tufekovic. Hallo und herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank. Und ich freue mich, heute mit dir die Folge aufnehmen zu können.
Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Wir sitzen hier sehr romantisch, draußen schneit's. Also fast bei Kerzenschein hier oben im Fansaal sind wir endlich mal wieder. Also falls es im Hintergrund mal ein bisschen brummt, dann ist das der Kühlschrank, der hier gerade auch angesprungen ist. Aber du bist jetzt bei uns hier in Wolfsburg seit gut einem halben Jahr. Und die erste Frage deswegen natürlich, hast du dich schon ein bisschen eingelebt? Bist du schon ein bisschen angekommen hier bei uns?
Ja, total. Also es hat zwar ein paar Wochen gedauert, gerade auch wegen meinem Vierbeiner, den ich dabei habe, mussten wir uns ein bisschen dran gewöhnen an die neue Situation, dass wir halt einfach ohne Familie hier oben sind, auf uns alleine gestellt sind und er auch das Alleinesein lernen musste. Aber es hat alles super geklappt und bin jetzt froh, auch gut angekommen zu sein. Ich fühle mich super wohl hier. Wir haben eine tolle Wohnung und er hat auch sogar hin und wieder mal neue Freunde getroffen. Ich habe auch Bekanntschaften gemacht und ja, über die freue ich mich auch.
Ja, wir müssen vielleicht ganz kurz aufklären, wenn du von er sprichst. Das ist hier der kleine Simba, der hier uns mitbesucht hat. Also auch heute zwei Gäste sozusagen bei mir. Erzähl kurz über Simba. Was ist das für ein Hund? Was ist das für eine Rasse?
Also er ist ein Spitz- und Yorkshire Terrier-Mischling. Ich habe ihn tatsächlich schon von klein auf. Er war 8 Wochen, als ich ihn gekriegt habe. Und jetzt ist er 4. Eigentlich ein sehr liebenswerter Hund, aber er kann auch laut sein. Da kommt dann der Spitz aus ihm raus, wie so ein kleiner Wachhund. Okay. Aber er stört mich nicht. Ich habe mich dran gewöhnt, dass er hin und wieder mal bellt. Aber ansonsten ist er ein sehr kuscheliger und ja, liebenswerter Hund.
Ja, und auch natürlich ein guter Begleiter, gerade wenn man dann in eine neue Umgebung kommt, dann schon jemanden so dabei zu haben, den man kennt und der einem da auch vielleicht erste Anknüpfmöglichkeiten bietet. Denn als Hundebesitzerin ist man ja auch immer irgendwie in Kontakt mit anderen Hundehalterinnen. Du hast das schon gerade eben angedeutet. Hast du ein paar kennengelernt schon?
Ja, total schnell auch. Also ich war keine Woche hier und habe schon Bekanntschaften gemacht. Und das hat mir auch tatsächlich so ein bisschen den Start erleichtert. Dann fühlt man sich irgendwie wie so herzlich willkommen. Und wie du schon sagst, als Hundehalter lernt man so schnell Bekanntschaften kennen und das ist wirklich ein großer Vorteil. Mhm. Also in wie viele Gespräche man kommt, wie viele verschiedene Personen man kennenlernt. Also irgendwie macht es auch Spaß. Ja. Ich bin aber auch ein total extrovertierter Typ. Also ich habe auch gar kein Problem da, mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Und witzig ist auch irgendwie, ich meine, die Mütter unterhalten sich dann immer über ihre Babys, ne? Und tatsächlich die Hundehalter unterhalten sich dann primär über Hunde. Klar, man geht auch dann über in verschiedene andere Themen, aber das Erstgespräch ist immer über die
Hunde.
Ja,
man hat immer gleich einen Aufhänger, so, ja, ne? Also man total. Kann immer loslegen. Und gibt es irgendwie besonders Gebiete, wo du mit Simba unterwegs bist, die dir besonders schon ans Herz gewachsen sind? Gibt es besonders schöne Orte, an denen du mit ihm gerne gehst?
Also wir gehen tatsächlich gerne in unserer Venture Hood, sage ich.
Ah, okay, Venture Hood. Okay.
Genau. Wir fühlen uns da wohl. Hm. Also die ganzen Feldwege oder Waldwege im Wohngebiet, auch total schön. Es ist einfach eine tolle Atmosphäre, eine angenehme Atmosphäre. Deswegen, ja, laufen wir da gerne entlang und hin und wieder auch mal am Allersee. Also okay. Da ist es auch schön, tatsächlich. Deshalb, ja.
Sehr schön. Also die ersten Ecken sind erkundet, ja. Hast die Zeit genutzt und Simba bringt dich ja auch immer raus auf die Straße, dann bleibst du ja nicht auf dem Sofa. Also
nee,
insofern.
Nee.
Sehr schön. Wir fangen aber mal davon an, wo du genau herkommst. Du bist geboren am 16. Juli 1994, geboren in Heilbronn, aber kommst aus Neckarsulm. Heißt das eigentlich Neckarsulm oder Neckarsulm? Ich glaube Neckarsulm, ne?
Richtig.
Ja, wie siehst du? Ich habe es tatsächlich lange Zeit falsch gesagt, aber Neckarsulm. Aber beschreib uns mal ein bisschen Neckarsulm und vor allen Dingen dein Aufwachsen da, deine Jugend, wie war es da?
Also eigentlich ist es ja quasi wie die VW-Stadt, die Audi-Stadt.
Genau, NSU halt,
genau,
ne?
Richtig, da ist ja das Audi-Werk und wenn man dahin fährt, sieht man überall Audis. Wenn man nach Wolfsburg fährt, überall VWs. Aber es ist eine ganz, ganz süße, niedliche Stadt. Da kann man hin und wieder irgendwo mal einen Kaffee trinken gehen. Ich bin aber in Obereisesheim aufgewachsen, also ist ein Stadtteil von Neckarsulm. Kleines Dorf.
Okay.
Aber eigentlich schon Ortschaft, würde ich sagen. Ja. Gar nicht ein Dorf, ist schon ein bisschen größer als ein Dorf. Und ja, da bin ich aufgewachsen, habe da auch angefangen im Verein beim VfL Obereisheim mit 7, meine ich, dass ich da angefangen habe.
Also 2004 steht bei Wikipedia, aber du wirst es besser wissen.
Ja, mit 7 in der F-Jugend.
Okay. Aber damals noch nicht als Torhüterin, sondern Feldspielerin.
Naja, es war so, ich war das einzige Mädchen und unter den vielen Jungs heißt es dann, du gehst ins Tor.
Ach echt?
Ja, also ich hätte gerne im Feld gespielt tatsächlich, aber die haben mich dann ins Tor gestellt und da hat man quasi dann festgestellt, dass ich im Tor stehen kann und da talentiert bin dafür. Aber ich durfte hin und wieder auch mal im Feld mitspielen. Also das haben sie mir schon erlaubt. Tatsächlich auch auf Großfeld durfte ich auch mal außen spielen, rechter Flügel war ich. Und durch meine Schnelligkeit und durch auch meinen guten Abschluss und alles habe ich da mithalten können.
Mhm.
Ne? Also bis zu einem gewissen Alter kann man ja mithalten mit den Jungs, aber dann hört es irgendwann auf.
Gang.
Genau, richtig. Mhm. Aber letztendlich, ja, durch die ganzen Auswahlmannschaften und Nationalmannschaftslehrgänge, wurde ich sesshaft im Tor.
Okay, da zu den Sachen kommen wir alle noch. Wir sind jetzt nochmal in Neckarsulm in deiner Kindheit. Deine Eltern sind aus Kroatien.
Mhm.
Das heißt, du hast auch beide Staatsbürgerschaften, die deutsche und die kroatische. Hast du noch Geschwister?
Ja, ich habe noch einen Bruder, der ist 5 Jahre jünger als ich. Er spielt kein Fußball.
Okay.
Ja, hat es früher versucht, aber er hat andere Interessen. Macht auch Sport, aber eher im Gym-Bereich. Deswegen, ja, ich bin die einzige Fußballerin quasi bei uns in der Familie.
Und deine Eltern und dein Bruder, sind die noch in Neckarsulm? Oder?
Ja.
Die sind da alle noch?
Ja, die sind da weiterhin wohnhaft. Wir haben ja ein Haus dort und die leben da noch zusammen.
Und gibt es die Verbindung nach Kroatien noch? Und vor allen Dingen, wo kommen denn deine Eltern da genau her?
Also Verbindungen gibt es da. Also natürlich gibt es Verbindungen noch dort. Gerade auch meine Eltern halten den Kontakt viel mehr als ich nach Kroatien. Meine Eltern sind genau aus Županja, also meine Mama. Und mein Papa ist von der bosnischen Seite, heißt Gorni Hasic.
Okay.
Und ja, ist also quasi sind, so ein Mix.
Ist im Landesinneren? Ist das mehr im Landesinneren? Ne?
Ja, ja, ist im Landesinneren, ist von Zagreb, meine ich, 2 Stunden weg.
Okay,
ist ja die Hauptstadt. Zwei Stunden waren es ungefähr oder eineinhalb, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ein bisschen weit weg vom Meer.
Okay, also die kroatischen Wurzeln in der Familie, die doppelte Staatsbürgerschaft finde ich immer total beneidenswert. Ich finde das immer super, wenn man das hat irgendwie. Also das finde ich schon eine tolle Sache. Neckarsulm, nochmal wieder ein bisschen dazu. Schule und der ganze Werdegang. Du hast bei Obereisesheim dann gespielt, wie du uns jetzt beschrieben hast, mit 7 oder in Wikipedia sind 10, muss geändert werden. Also wer sich da berufen fühlt, ändert da mal bitte. Da steht nämlich auch, dass du anfangs nur Feldspielerin warst und erst spät ins Tor gekommen bist. Also auch das ist, haben wir hiermit geklärt, das stimmt nicht. Du musstest ins Tor und hast es dann irgendwie, hast dich dann damit angefreundet und hast die Position da bekleidet. Wie war das Großwerden in Neckarsulm? War das so behütet, wie man sich das vorstellt und so klein und fein oder Schule? Wie ist die Schulsituation gewesen für dich?
Ja, also klein und fein würde ich sagen, alles. Keine ultra große Schule, alles übersichtlich, nahe Wege würde ich sagen. Man hat alles innerhalb, selbst mit dem Fahrrad, innerhalb von einer halben Stunde erreicht. Also ich war früher mit meinen Freunden viel zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs. So wirklich wenig mit dem Bus auch. Nur wenn wir in die Stadt reingefahren sind, dann sind wir auch mit dem Bus gefahren.
In die Stadt heißt dann nach Heilbronn.
Genau, richtig. Aber ansonsten wirklich alles zu Fuß und mit dem Fahrrad. War eigentlich eine schöne Zeit, muss ich sagen, wenn ich da dran zurückdenke. Immer nach der Schule nicht mal Hausaufgaben gemacht, direkt dann auf den Sportplatz gefahren, um eben halt dort rumzubolzen. Wir haben es immer so gesagt, treffen wir uns auf dem Bolzer.
Ja, gut, das sagt man hier auch tatsächlich.
Genau.
Das haben meine Jungs auch immer gesagt.
Ja, und erstmal da eine Runde gekickt, gebolzt. Also, was heißt eine Runde? Also, tatsächlich waren wir bis zu 4 Stunden auf dem Bolzplatz. Und danach dann noch ins Training. Also, aktiv waren wir. Und zwar nie langweilig und das fand ich tatsächlich schön und erinnere mich gerne dran.
Sehr schön. Gab es denn neben dem Fußball, der dann ja offensichtlich einen großen Raum eingenommen hat, gab es da noch andere Sachen, die für dich wichtig waren? Gab es vielleicht auch damals schon einen Hund bei euch in der Familie? Ist das schon da gewesen oder gab es irgendwelche anderen Hobbys oder Sportarten oder was weiß ich, was dich noch sehr begeistert hat?
Hund noch nicht, leider. aber ich habe halt gesagt, dass ich im späteren Alter mir auf jeden Fall einen Hund zulegen werde. Es gab weitere Hobbys. Ich musste mich nämlich zwischen Fußball und Tennis entscheiden. Ich war im Tennis noch sehr gut gewesen und dadurch, dass ich eher das Mannschaftliche mag und Titel oder eben Erfolge oder halt eben auch Niederlagen, die dazugehören, zu erfahren, habe ich mich halt eben für den Mannschaftssport entschieden und ja, wer weiß, wie weit ich gekommen wäre im Tennis, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich gut war, wurde mir auch immer wieder von meinem Trainer gesagt. Ich war auch damals in der Mannschaft mit den Jungs, auch als einziges Mädchen. Und ja, aber irgendwann ging es halt eben nicht mehr. Man kann nicht 2 Sportarten finanzieren. Ja. Die Sachen für den Fußball waren auch schon damals teuer. Also Kickschuhe lagen, glaube ich, zwischen 80 und 100 Euro. Mhm. Und da reicht nun mal nicht ein Paar, gerade wenn man auch noch in der Auswahl spielt. Und die Tennisschläger, davon brauche ich auch nicht zu reden, kostet auch ein Schläger zwischen 150 und 200 Euro. Plus dann noch die Tasche etc., die Ausrüstung. Ja, und deshalb ging dann mein Weg mit dem Fußball.
Dann Richtung Fußball. Ja. Okay, und hast du heute aber noch Interesse am Tennis? Spielst du noch regelmäßig oder ab und zu? Oder darf man das nicht so oft als Profifußballerin dann jetzt? Wie ist da die Situation?
Ich spiele ab und zu, gerade in den Pausen gehe ich hin und wieder mal spielen. Und ich spiele auch gerne Padel.
Okay.
Also ich meine, ist ja quasi ähnlich, ne? So, aber ich habe es immer noch in den Händen, im Blut und die Bewegungen sind zwar nicht mehr so flüssig wie damals, aber nach ein bisschen Einspielzeit funktioniert es auch wieder gut.
Okay. Bist du auch jemand, der das am Fernsehen verfolgt, also der große Turniere guckt, wie jetzt zum Beispiel Australian Open, die gerade sind oder so, packt dich das dann ab und zu mal und du guckst da oder findet das eher nicht statt?
Also ich muss zugeben, ich schaue wenig Fernsehen
sehr gut.
Und dadurch auch wenig Tennis, auch wenig Fußball. Also ich bin viel, viel draußen unterwegs. Wenn ich dann mal zu Hause bin, dann gucke ich, dass ich halt eben koche oder vielleicht auch mal was aufräume. Aber ich bin wenig ja, auf der Couch und schaue Fernsehen, wenn dann mal abends. Mhm. Und sollte es gerade abends laufen, mal irgendwie ein Fußballspiel oder auch ein interessantes Tennisspiel, dann schaue ich da schon rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn etwas ansteht, dass ich das permanent verfolge.
Ja, okay. Das ist ja auch in Ordnung, denn du hast ja auch genug Sport in deinem Leben, als dass du dir das abends noch auf dem Sofa unbedingt geben musst. Aber wir kommen jetzt weiter zu deinen Stationen. Also du warst dann in dieser Zeit bei Obereisesheim in der Sportschule Ruid. Ist das richtig? In Ostfildern. War das deine Schule? War das eine besondere Schule? Weil Sportschule klingt ja sehr schon, als wenn da schon der Fokus auch auf den Sport lag. Wie war das damals?
Ja, tatsächlich. Da war ich, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, gefühlt, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber gefühlt alle 2 Monate.
Okay.
Für 3-4 Tage immer. Meistens schon die Anreise so donnerstags oder mittwochs und dann bis das ganze Wochenende eben. Und da haben dann die Lehrgänge stattgefunden, die Vorbereitungen auf das Länderturnier in Duisburg. Wir hatten auch Testspiele gehabt und ja, also da geht es nur um Fußball. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da noch irgendwie Unterricht haben oder sonst was. Nein, also mussten wir uns schon selbst darum kümmern, dass wir quasi das nachholen, was wir verpassen. Aber da ging es primär nur um den Fußball.
Aber das war in deiner Zeit noch in Obereisesheim?
Richtig.
Noch bevor du zu Hoffenheim gewechselt hast?
Ja.
Ah, okay, also das heißt, da ist man schon der Gestalt auf dich aufmerksam geworden dann demnach. Ja. Denn da kommt man ja sonst nicht hin. Das sind ja schon so Lehrgänge, wo dann die Besten irgendwie zusammengeführt werden. Ne?
Genau,
richtig. Sind
die
Besten aus der Region Süd da irgendwie, also aus dem weiten Kreis? Oder
aus
oder?
Württemberg.
Aus Württemberg.
Genau, ja, okay. Richtig. Aus Württemberg. Und das ist ja groß gespalten. Also ich meine, dass da manche... Von wo kamen sie denn sogar? Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber schon so Richtung Bodensee.
Okay, geht schon richtig weit runter. Dann.
Ja, ging schon tatsächlich Tettnang.
Okay.
Aus Tettnang. Ja, genau, Melanie Leupold zum Beispiel.
Mhm. Ah, okay, also das gibt auch noch Kontakte oder wie immer, du weißt noch, mit wem du da
genau,
gewesen bist.
Manche
haben es dann auch geschafft.
Ja, richtig. Ach, und sie kam zum Beispiel aus Tettnang immer angefahren. Sie hatte, glaube ich, wirklich eine weite Anreise mit, die weiteste. Und ja, da haben mich dann meine Eltern immer hingefahren und auch wieder abgeholt. Und das war auch eine schöne Zeit. Habe ich einige schöne Erinnerungen daran, gerade als wir den Länderpokal gewonnen haben. Mhm. Also das werde ich auch nie vergessen.
Ah, sehr schön.
Schöne Erinnerung.
Länderpokal heißt dann also wirklich innerhalb Deutschlands die Bundesländer wahrscheinlich oder so ähnlich wie Bundesländer aufgegliedert.
Genau.
Da dann ein Turnier,
das
jährlich stattfindet.
Oder genau, so. Richtig. Alle Bundesländer waren dann da vertreten und dann gab es halt eben Gruppenspiele und ja, ganz normal ein Turnier halt eben.
Und das Ding habt ihr nach Hause geholt?
Ja, einmal haben wir es nach Hause geholt.
Ah, sehr schön. Okay, und dann gibt es den Wechsel 2009, dann so mit 16 Jahren irgendwie, da wechselst du zur TSG Hoffenheim. Und das wird dann eine Station sein, die dann wirklich für lange, lange Zeit deine Heimat ist. Es ist auch nicht weit weg von Neckarsulm, irgendwie halbe Stunde oder so?
Genau, richtig,
genau?
Ja.
Das heißt, du hast in der Zeit dann auch immer zu Hause gewohnt und bist nach Hoffenheim gefahren zum Spielen, zum Trainieren, zum Dasein?
Genau, bin quasi jeden Tag gependelt, logischerweise anfangs mit meinen Eltern. Mhm. Irgendwann haben sie mich dann mit dem Zug fahren lassen und klar, ab 18 durfte ich dann mit dem Auto selbst fahren und ja, waren sehr, sehr weite Wege, die ich hinter mir habe.
Ja, sehr schön. Und das ging 2010, ist dann die TSG Hoffenheim, die Frauenmannschaft in die zweite Bundesliga aufgestiegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und du hast dein Debüt dann da gegeben, 2012 am 15. April gegen Köln mit einem 1:5 Sieg. Zumindest stand es so im Netz. Gab es schon frühere Spiele von dir für die TSG, weil du mich gerade so anschaust?
Da stand ich nicht im Tor.
Ah, okay.
Nee, da stand ich nicht im Tor. Mein Debüt hatte ich gegen Turbine Potsdam.
Ah, okay. Turbine Potsdam war für mich das Erstligadebüt.
Genau, richtig. Ah, ja, stimmt. Sorry. Zweitliga waren wir gerade.
Zweite Liga,
genau.
Ja,
ich war schon vom Kopf her.
Ja,
bei,
ja. Wir fangen langsam
sorry.
An. Zweite Liga. Okay, also dann vielleicht doch richtig das Spiel gegen Köln, das Debüt in der zweiten Liga 2012.
Ja.
Dann ja wirklich schon einen Sprung. Also das heißt, du hast schon ganz offensichtlich in deiner frühen Jugend schon auf dich aufmerksam gemacht, wechselst dann zu Hoffenheim. die ja zu der damaligen Zeit, zumindest im Bereich der Frauen, noch nicht den Standard hatten, den die da heute hatten. Wie war das in der Anfangszeit bei Hoffenheim?
Ja, also das war quasi, gucken wir mal, wo wir trainieren, wo die Plätze halt eben gut sind. Nee, also Spaß beiseite, wir hatten zwar unser Trainingsgelände vom VfB St. Leon, durften wir das damals mitnutzen. Mhm. Und ich weiß noch, wir Torhüter, wir hatten immer nur so ein kleines Eck, wo wir trainieren durften oder konnten. Mhm. Und irgendwann kam, ich weiß leider nicht ganz genau, wann das Gebäude dann gebaut wurde, eben neben dem Gelände von VfB St. Leon. Und da haben wir dann zwei Plätze für uns gekriegt. Mhm. Unsere Spiele haben aber weiterhin beim VfB St. Leon stattgefunden.
Okay.
Und das war eigentlich wirklich quasi 50 Meter neben oder 100 Meter nebeneinander. Und ja, also es war schon interessant, jetzt diese Entwicklung zu sehen, ne?
Das meine ich, ja.
Genau, klar. Also wo wir angefangen haben, von wie so quasi ortsfußballmäßig, mhm, ne? Mhm. Zu hin zum Profifußball. Mhm. Also wie lange man jetzt gebraucht hat, um dahin zu kommen.
Ja, und den Weg hast du ja eigentlich quasi komplett mitbeschritten,
ja,
mit deinem Verein.
Ja.
Denn ich kann spoilern für alle, die das jetzt schon hören wollen, du bist 16 Jahre bei der TSG Hoffenheim insgesamt,
ja,
gewesen. Das heißt, du bist mit knapp 16 dahin und hast dann irgendwie über 15 und dann hast du so lange Zeit da verbracht und hast eigentlich diesen Aufstieg der TSG Hoffenheim auch im Frauenbereich dann eben einfach wirklich komplett mitgemacht. Deswegen meine Frage, wie war das zu der damaligen Zeit? Weil der VfL Wolfsburg war zu der damaligen Zeit das leuchtendste Vorbild im Frauenfußball und wir sind es ja nach wie vor immer noch, der immer noch oben mit drin. Wie war das damals? Hast du da schon mal einen Blick Richtung VfL Wolfsburg, Richtung erste Liga gehabt in diesen Anfangszeiten da? Oder hast du dich einfach erstmal darüber gefreut, dass du in einer Zweitligamannschaft jetzt irgendwie deinen Platz finden kannst?
Immer nur du, immer nur du.